Aber der wesentliche Grund ist, dass ich ein mulmiges Gefühl habe, besonders in Bezug auf die, die heute Abend zum ersten Mal gekommen sind. Der Rest von uns haben einen Einstieg erlebt. Wir haben gesehen, dass die Heilige Schrift hochaktuell ist in unseren Lebensbeziehungen, sowohl in unserer Ehe als auch in der Ehebeziehung, als auch in der Kindererziehung, als auch in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und wir haben besonders letzte Woche eine Grundlage für den heutigen Vortrag gelegt, eine Grundlage, die manche abgehen werden. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass es Kassetten gibt von den vorigen Vorträgen. Ich verdiene an den Kassetten keinen Groschen. Das ist nicht etwas, wo ich irgendwie einen Umsatz machen will. Sie sind 10,90 um 30 Schilling. Das ist nicht allzu viel. Ha? Um 20. Ah ja. 10,90 um 20 Schilling. Das ist nicht so schlecht. Und dann könnte man irgendwie das Fehlende anhorchen, was die anderen dann gehört haben. Ein mulmiges Gefühl unter anderem, weil ich rede über ein sehr, sehr persönliches Thema. Und ich weiß nicht, wie alle das aufnehmen werden, wie ich heute spreche. In den vorherigen Vorträgen, wir haben gedacht über diesen Begriff Satisfaction, Befriedigung, Lebenserfüllung und wie man das finden kann in guten persönlichen Beziehungen. Viele Menschen kommen allmählich drauf, nach einer Generation von nie dagewesenem Wohlstand, dass Satisfaction nicht in Dingen und nicht einmal in Erfahrungen zu finden ist. Das habe ich letztes Jahr im Februar erlebt, als ich zum ersten Mal nach 22 Jahren Ehe alleine mit meiner Frau Urlaub gemacht habe auf den Malediven. Es war so gewaltig, die Vielfalt der Unterseewelt. Wir haben sowas nie erlebt. Man hätte gemeint, dass das eine Insel voll von ausgeglichenen Pifkis wäre, aber man hat immer wieder gesehen, dass die Leute, trotzdem, dass sie so viel Geld ausgaben, sich dort zu entspannen und umgeben waren von wunderbarer Vielfalt der Fische und Korallen und so weiter, sie haben nicht Befriedigung gefunden. Nein, nicht in Dingen, nicht einmal in Erfahrungen, sondern in guten persönlichen Beziehungen findet man Erfüllung. Und selbst dort haben wir erlebt letzte Woche, anhand des Beispiels der Samariterin, dass das manchmal auch nicht klappt. Und echte, dauerhafte Befriedigung findet man nur in einer Beziehung mit Gott. Das ist für manche Zuhörer heute Abend eine reine Behauptung. Schön wäre es gewesen, hätten wir das letzte Woche beweisen können. Ich habe es erlebt in den letzten 3 oder 24 Jahren meines Lebens. Aber wir fahren fort heute Abend. Und die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist, was verdirbt gute Beziehungen? Was ist Freudenverderber Nummer 1? Und wir gehen zurück, wo die Geschichte begann. Die Heilsgeschichte und die Menschheitsgeschichte zum ersten Buch Mose. Ihr habt hier Unterlagen, wo wir gemeinsam lesen können. Erste Buch Mose, Kapitel 1. Kapitel 3, Entschuldigung. In unserem ersten Vortrag gingen wir von 1. Mose Kapitel 2 aus. Ich möchte nur etwas wiederholen über die Umgebung, über die Bühne, die Gott bereitet hat für diesen Schauspiel in Kapitel 3. Wir lasen in Kapitel 2, dass Gott einen Garten in Eden, das heißt Bonne oder Lieblichkeiten, pflanzte. Er ließ allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Hier war eine wunderbare Umgebung, ein wunderschöner Garten. Wir lesen aber auch, dass der Schöpfer nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Interessanterweise, Theologen durch die Jahrhunderte haben diesen Vers immer im Interesse der jeweiligen Regierungen und Wirtschaftssystemen ausgelegt. Und sie haben betont, bebauen. Und sie haben einen sehr schlechten Ruf für Gott verbreitet. dass Gott es beabsichtigte, dass der Mensch dieses Planet unterdrückt und ausbeutet. Beachte, in den ersten Sätzen der Weltliteratur über die Herkunft unserer Rasse, bebauen und bewahren. Es war nicht reine Ausbeutung, sondern auch Schutz und Bewahrung der Natur. Dies ist die erste Erwähnung von Umweltschutz in der Geschichte. Wir haben auch gesehen, dass Gott eine Vielfalt von Vögeln und Tieren geschaffen hat und zu den Menschen geführt. Adam unterteilte sie nach ihren Arten. Er war somit der erste Biologe. Ich bin zuversichtlich, ich denke zurück an meine Mittelschulzeit, dass er das nicht getan hat mit lateinischen, unlernbaren lateinischen Begriffen. Dann sehen wir, obwohl die Tiere so wunderbar waren, das war einfach ein Lustgarten oder ein großer Tierpark, aber ohne eine Frau war Paradies nicht Paradies für Adam. Gott führte eine Frau zu ihm. Sie waren nackt, lasen wir, und sie schämten sich nicht. Es besagt eine intime, schöne Gelassenheit in ihrer Beziehung. In dieser wunderbaren Umgebung findet unsere Geschichte heute Abend statt. Kapitel 3 vom 1. Buch Mose, Vers 1. Ihr habt das bitte lest mit. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sollt sie nicht einmal berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich, und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Soweit. Im Faschingskostüm schleicht Satan dem Menschenpaar entgegen. Eine sehr listige Strategie hat er. Mit sehr verfeinerten Argumenten hat er das Vertrauen des Schöpfers in den Schöpfer untergraben, das Vertrauen auf sein Wort. Schließlich hat er den Menschen ein schönes Stück Schöpfung vorgegaukelt, sie abgelenkt vom Schöpfer und dann gar ihr Herz von ihm gestohlen. Das war listig. Zunächst einmal, wie gesagt, das Vertrauen auf den Schöpfer und sein Wort untergraben wie? Und durch eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt essen von keinem Baum im Garten? Natürlich hat er übertrieben. Aber sie begann nachzudenken darüber, dass Gott eigentlich etwas verboten hat. Allerdings nur das Essen von einem Baum. Dann verneinte er das Wort Gottes. Es beginnt immer so, auch heute in der Theologie, man stellt das Wort Gottes in Frage, kann man das wirklich so wörtlich nehmen, und dann verneint man die Aussage des Wortes Gottes. Mitnichten werdet ihr sterben. Und dann stellte die Schlange den Schöpfer dar als Freudenverderber, Nummer eins. Naja, Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, ihr werdet wie Gott sein. Wollt ihr nicht Götter sein? Wollt ihr nicht aufsteigen in dem Universum? Gott will euch niederhalten. Und schließlich, er bringt den Menschen bei, dass man das Leben nur dann genießen kann, wenn man Gottes Wort und Person außer Betracht lässt, wenn man sich zurückzieht von Gott und genießt seine Gaben ohne den Geber. Er nahm ein schönes Stück Schöpfung, spannte sie ein und sagt, Leute, Leben, erfülltes Leben, Befriedigung im Leben ist besser ohne Gott. Schauen Sie, gnädige Frau, schauen Sie diesen Baum und seine wunderbare, verbotene Frucht an. Hier ist Befriedigung, hier ist Leben. Und die Frau sah, dass der Baum gut war zum Essen. Befriedigung ihrer Triebe. Und heutzutage meinen Menschen, dass das Leben ist in erster Linie die Befriedigung ihrer verschiedenen Triebe. Sie toben sich aus, sie wollen das Leben möglichst genießen. Und dann sie sah, dass der Baum eine Wohllust den Augen war. Ein wunderbarer Baum war, das Obst wunderschön. Und sie war bezaubert von der Schönheit der Schöpfung Gottes. Hier hat die Schlange appelliert an ihren Sinn für Schönheit. Und oft benutzt sie auch heute die schöne, die edle Dinge des Lebens, um Menschen abzulenken von einer Beziehung mit Gott. Anreizend war der Baum zu begreifen. Weisheit vermittelt diese Frucht. Und so der Baum verspricht intellektuelle Befriedigung. Und ich möchte schon behaupten, dass wenn Menschen in allgemein denken an ein erfülltes Leben, während ihr bleibe hier auf dieser Erde, sie denken an diese Dinge, die Befriedigung ihrer Triebe, die Befriedigung ihren Sinn für Schönheit, und ich schätze Schönheit auch, gibst du mir die Wahl zwischen einem Van Gogh und ein Erdäpfel, dann werde ich meistens einen Van Gogh nehmen. Es kommt darauf an, wie hungrig ich bin. Aber auch kann ich schöne Dinge, selbst ich, schätzen, wie viel mehr du. Und dann der Ansporn, gute Ideen, interessante Philosophien, befriedigende Tätigkeit, mit meinem Verstand. Ich rede jetzt viel mit meinem Sohn über Mark Twain. Ich glaube, er ist unser beider Lieblingsschriftsteller. Tiefsinnige Dinge, hat er gesagt. Und das ist befriedigend. Zu reden über Ideen. Nicht nur wie viele Menschen über das Wetter oder andere Personen, sondern Ideen. Und wie oft haben diese edle, diese liebliche Dinge in den Händen der falschen Macht Menschen abgelenkt von Gott. Wahres Leben, Lebensgenuss ist nur diesseits möglich und am besten ohne den Schöpfer. Sein Wort engt uns nur ein. Und so, Die Schlange sagt, vergiss Gott. Die Welt ist ein geschlossenes System. Vergiss Gott. Leben, Leben ist Sex. Nimm Sex. Ziehe dich zurück in die Finsternis, möglichst weit weg von deinem Schöpfer und genieße Sex. Nimm Kunst, Musik, die schönen Dinge des Lebens und ziehe dich zurück, weg von Gott und genieße das. Leben ist Musik, Leben ist Snowboarding. Keine Zeit und Interesse für Gott. Gott kann nicht konkurrieren mit einem Snowboard. Mit Musik. Leben ist Forschung, Philosophie, Kaffeehausdebatten. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Weiter sagt sie, Gott hat uns Dinge gegeben zum Genuss mit Dankbarkeit. Gott ist wirklich kein Polizist da oben, der verbietet den Genuss des Lebens. Er gibt aber Richtlinien, wo man das Leben genießen kann, entsprechend seinem Charakter und auf eine Weise, wo keine anderen Menschen zu Schaden dadurch kommen. Auch wir nicht. Was für ein bodenloser Frechheit, als der Fürst dieser Welt, die Schlange, Satan, den Charakter des Vaters der Lichter verleumdete, Gott zu dem Freudenverderber machte im Gedanken des ersten Paars. Er nimmt Gottes schöne Gaben, seine vollkommene Geschenke und verbindet sie, um unsere Herzen von Gott abzuwenden. Ich habe einen Freund, der war auf einem Schiff in Indien. Er sah wie ein Schiff am Hafen abgeladen hat und die Menschen beschäftigt waren, komischerweise, dass sie haben genommen ein Pinsel, ein paar Männer, und sie haben etwas durchgestrichen oder übermalen. Und dann haben sie etwas anderes drauf, ein Etikett draufgelegt, und andere Menschen haben es dann etwas neu draufgemalt und angestrichen. Und er hat nicht gewusst, was machen die Leute. So am Ende seiner Schicht hat er das Schiff verlassen, und hat er die Ladung von Getreidesäcke angeschaut. Und er konnte nur noch lesen bei manchen Säcken, dass unter dieser schwarzen Tinte es stand, freundschaftliches Geschenk des Volkes der Vereinigten Staaten Amerikas. Und obendrauf, Entwicklungshilfe von der UdSSR. Das ist genau der Trick, der Feind unserer Seelen. Menschen, die Gaben Gottes vorzugaukeln und sie von Gott dann abspenstig zu machen. Die Folgen des Ungehorsams, ihr seht im Text, die Freude von Eden war verdorben. Die Sünde entpuppt sich als Freudenverderber Nummer 1. Es bringt Troubles. Sie bringt Troubles und Entfremdung in all unseren Beziehungen. Vorher war der Mensch in Harmonie mit dem Tierreich und mit dem Pflanzenreich. Auf einmal, es ist nimmer so. Im Schweiß seines Angesichts wird er sein Brot verdienen. Vorher war es eine etwas leichtere Aufgabe, sein Brot zu verdienen. Statt wunderbare Gemüse, Dornen und Disteln schießen empor. Und jetzt beginnt sie der ewige Kampf mit dem Unkraut und mit der Ehefrau auch. Denn in Vers 11 lesen wir, dass Gott den Mann konfrontierte, der Verantwortliche konfrontierte er für diese Untat. Und der Mann sagt ja, Herr, das Weib, das du mir beigegeben hast, sie hat mir das gegeben und ich habe es gegessen. Stell dir vor, er deutet die Finger auf Eva. Sie ist schuld. Das wird der erste Ehestreit in der Menschheitsgeschichte gewesen sein, wenn der erste Mann die Schuld auf seine Frau schiebt. Aber er war nicht der letzte Mann, der das getan hat. Er hat aber nicht nur die Schuld auf die Frau geschoben, sondern auch auf Gott, das Weib, das du mir beigegeben hast. Sie hat mir das zum Essen gegeben. Und so entzieht er sich die Verantwortung. Und so man sieht in den Versen 8 bis 10, dass es Entfremdung entsteht in der einst schönen Beziehung zwischen Mann und Frau und ihrem Schöpfer. Sie hören die Stimme des Herrn bei der Kühle des Tages. Laut dem alten hebräischen Text scheint es so zu sein, dass Gott oft gekommen ist zu einer bestimmten Tageszeit und sich mit den Menschen unterhalten hat. Einmalig. Obwohl ich heute noch Leute kenne, die zu einer bestimmten Tageszeit Zeit nehmen, sich mit Gott zu unterhalten. Ein großes Vorrecht. Und auf einmal fürchten sie sich vor Gott. Sie verstecken sich auf einmal plötzlich vor ihrem Schöpfer. Ihre Beziehung mit Gott ist gebrochen. Sie sind von ihm entfremdet. Ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du das Wort Gott hörst. Oder in der Öffentlichkeit, vielleicht im Gespräch. Jesus. Wenn du einmal Frühschoppen für den Männern kaputt machen willst, dann geh mal hin, da, während die Leute da in der Kirche sind, geh zum Frühschoppen und sag: Leid, heute wollen wir reden über Jesus. Und schau, was passiert zum belebten Gespräch. Wieso ist es, dass Menschen irgendwie eine Scheu haben, über diese Dinge zu reden? Warum schrecken sie sich davor? Mark Twain gibt die Antwort. Er schrieb, everybody is a moon. He has a dark side that he shows to no one. Jeder Mann ist ein Mond. Er hat eine finstere Seite, die er niemandem zeigt. Niemandem. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen unwohl in meiner Haut, denn ich habe irgendwie die Aufgabe, zu reden über die finstere Seite von unserem Leben, ja, auch von deinem Leben. Es ist irgendwie komisch, wenn ich das Neue Testament lese, auch das Alte, wie wir heute Abend lesen, ist mir klar, dass die Bibel grundsätzlich eine gute Nachricht verkündigt. Das ist die Bedeutung vom Evangelium. Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Aber bevor sündhaftige Menschen verstehen können, was die gute Nachricht ist, dann müssen sie zunächst einmal die schlechte Nachricht verstehen. Wenn ich komme hierher, heute und morgen Abend zu reden über einen Heiland, ich muss meine Zuhörer beibringen, sie brauchen einen. Denn Jesus sagte einmal, gesunde Menschen brauchen keinen Arzt. Und ganz brave, nette Leute brauchen keinen Heiland. Man muss zunächst einmal sehen, dass man in Gottes Augen ein Sünder ist, ein Problem hat, das die Freude im Leben verdirbt. Und ich frage mich, wie du reagieren wirst heute Abend. Wirst du deine Sünden leugnen, wie so viele? Oder die Schuld schieben, dich unter den Bäumen des Gartens verstecken vor Gott? Hinter der Schöpfung, vor dem Schöpfer. Dich mit Feigenblätter schürzen nähen, wie das erste Paar. Dich hinter notdürftiger Religion verstecken von Gott. Das ist irgendwie das Üble. Und so viele Religiosität. Menschen verstecken sich vor einem Bekenntnis. Ich bin katholisch, ich bin evangelisch oder ich bin was anderes. Und verstecken hinter gewisse Riten, der insgesamt vielleicht eine Stunde zusammen gedauert haben. die nichts zu tun haben mit ihrem Leben, mit ihrer Lebensführung. So oft ist das. Oder werden wir heute Abend ans Licht treten, die traurige Tatsachen ins Gesicht schauen. Aber zunächst einmal, bevor wir persönlich werden, was ist Sünde? Was ist der Freudenverderber Nummer 1? Das griechische Wort in der Bibel, das wir übersetzen Sünde, heißt Zielverfehlung. Das ist auch in der Literatur der Antiken so, dass ein Bogenschütze schießt auf sein Ziel, verfehlt sein Ziel und er sagt, ach, ich habe gesündigt. Ja, vielleicht sündigen moderne Bogenschießer, wenn sie ans Ziel vorbei schießen, aber sie verwenden andere Worte heutzutage. Ich habe gesündigt. Ich verfehlte das Ziel. Diese Bibelverse, die auf eurem Blatt aufgeschrieben sind eine Hilfe zum Verständnis. Jesaja Kapitel 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir warten uns ein jeder auf seinen Weg und der Herr ließ ihn, den Messias, treffen. Alle unsere Ungerechtigkeit. So zu verirren, den Pfad der Gerechtigkeit und Ehrbarkeit zu verlassen, ist Sünde. So viele Menschen meinen, dass sie leben in Freiheit nach ihrem Dafürhalten. In Wirklichkeit sind sie wie verlorene Schafe, die irren herum ohne Gott. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt nichts anderes. Sünde heißt, von Gottes Gesetz zu abzuirren, Gottes Gesetz zu übertreten, gesetzlos zu leben. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ist etwas Wichtiges zu erkennen, es gibt nicht nur Begehungssünden, Sünden, die man begeht, wo man Grenzen übertritt, wo man übertritt Gottes Gesetze, sondern Unterlassungssünden. Mein Schwiegervater ist ein unverbesserlicher Christ, er liebt Jesus und redet zu viel davon, manchmal vielleicht, aber wenn man das kann. Und er war im Zug und hat natürlich die Leute erzählt von Jesus. Und ein Mann sagt, ich brauche keinen Jesus, ich habe nie gesündigt in meinem Leben. Und mein Schwiegervater hat ihn angeguckt. So ein Exemplar. Wow. Dann mein Schwiegervater hat seine kleine Bibel rausgenommen und diesen Vers vorgelesen. Jeder, der weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Der Mann begann unruhig zu werden. Und im Laufe der Zugfahrt hat er erkannt, dass er wirklich ein Sünder ist. Und so Sünde heißt Gutes tun, die in unserer Gewalt ist natürlich, Gutes tun zu unterlassen. Aber wie messen wir Sünde? Messen wir Sünde in Stunden, Decke, in Watt oder Grad Celsius? Wie misst man Sünde? Ich habe einen Bekannten, heißt Gottfried. Er sagte mir einmal, Fred, viele Leute in Salzburg leben schlimmer als ich. Ich sagte, Gottfried, zumindest 10. Und er schaute mich an, verdutzt. Ich sagte, es geht je nach Kontrollgruppe. Welche Leute wählst du dich aus, damit du dich mit ihnen vergleichst? Ich meine, je nach Kontrollgruppe, du stehst ziemlich gut da oder eben schlecht. Und das ist problematisch, denn unser Empfinden ist, wenn wir sehen die Übeltäter der Gesellschaft, und ich behaupte ja nicht, dass ihr Verbrecher seid oder Kriminelle oder irgendwelche Übeltäter, das meine ich nicht. Aber wenn man unsere Gesellschaft anschaut und mittels unserer Medien im Bilde wird langsam, was los ist auf unserem Planeten und wie schlimm es sein kann und ist, dann ist die Antwort oder die Reaktion vieler Menschen, ich bin froh, dass ich nicht wie die Leute bin. Ich habe einen Freund, der reagiert jedes Mal, wo wir austauschen, wir sind beide ziemlich konservative, brave Leute, wir haben ganz nette Familien, wir haben Familienwerten, wir reden über über was Tagesgeschehen. Und jedes Mal, wo es zu so einem Thema kommt, du kannst sehen ein bisschen, der ist ziemlich gerecht. Das ist die natürliche Reaktion des Menschenherzen. Konfrontiert mit üblen Beispielen zu empfinden, ich bin aber froh, dass ich nicht so lebe wie sie, pass mal auf. Das ist genau, was der Pharisäer gebetet hat in den Tagen Jesus. Er stand auf in der Synagoge, rünste die Nase auf einem Zöllner, Komplize der römischen Regierung, und betete diese Worte: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie diese Zöllner. Wow. Pass auf. Das ist Pharisäertum. Das ist aber, was viele brave Menschen erleben. Die Heilige Schrift mahnt uns, 2. Korintherbrief, ihr habt das auf euer Zettel: Sie aber, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind ohne Verstand. Denn durch Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, schreibt Paulus. Gottes Gesetz ist wie ein Röntgengerät. Sie durchleuchtet uns. Sie zeigt uns nicht nur die Sonne, sondern die Schattenseite unseres Lebens, unserer Verdorbenheit, gemessen an Gottes geraden Maßstab. Das wollen wir tun heute Abend. Nur lesen zusammen die 10 Gebote. Ich weiß, ein guter Christ mit guter Schulbildung, du kennst oder hast einmal gekannt die 10 Gebote. Wir werden sie lesen. Heute herzlich willkommen zu Katechismus oder zu Kindisch oder zu Religionsunterricht. Ihr findet das auf euer Zettel. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, das ist übrigens aus dem 2. Buch Mose, Alten Testament: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und weil er Israel so wunderbar befreit hat, fordert er: Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot. Vor allem Gott. Leonard Bernstein von New York Philharmoniker wurde einmal gefragt, was das schwierigste Instrument im Orchester zu spielen ist. Er sagte, das ist einfach: zweite Geige. Das ist das Schwierigste. Und viele verlangen von Gott, dass er zweite Geige in ihrem Leben spielt. Ich werde nicht leicht vergessen, meine Zeit in der Armee, in der Grundausbildung, es war eine einprägsame Zeit, wir waren alle unterwegs nach Vietnam. Naja, man hat ganz kurze Zigarettenpausen während dieser harten Trainingszeit, und so der Unteroffizier hat immer gesagt, wenn ihr Zigaretten habt, dann könnt ihr jetzt eine rauchen. So jemand hat eine ausgezogen, eine kleine Traube hat sich gebildet um ihn. Ich wollte meine eigene nicht rauchen. Einer zündet eine an und dann, und er gibt die Zigarette am nächsten. Ja. Drei, vier, fünf Leute: Wehe dir, du stehst am Ende der Reihe. Und das, du kriegst das in der Hand. Es ist heiß. Und dann hier kommt der Allerletzte. Und du gibst es ihm, ja? Das ist, wie Menschen ihr Leben führen gegenüber Gott. Sie wollen so leben: Ihr Gott, möchtest du ein bisschen von meinem Leben haben? Nicht jede Woche, aber hin und wieder. Weihnachten. Osten. Aber die Bibel sagt, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Ich sollte das Höchste in dein Leben sein. Er hat uns geschaffen. Er hält uns im Moment, wenn Gott auslässt, dann bist du weg. In einem Atemzug, in einem Herzschlag. Er sandte seinen einzigartigen Sohn in diese Welt, der sein Blut gab, um uns zu erlösen. Gott hat ein Recht, ein Anrecht auf die erste Stelle in unserem Leben, ohne Konkurrenz. Aber weißt du eigentlich, wer oder was dein Gott eigentlich ist? Das, wovon du mit der größten Begeisterung redest, das ist dein Gott. Fußball, Golf, die Freundin, seltener die Frau, Karriere, Reisen. Das, was mich beseelt, wovon ich mit der größten Freude und Begeisterung rede, das ist höchst in mein Leben und das ist mein Gott. Frei sein, zu tun, was ich will, das ist Hauptsache in mein Leben, sagte mir einer. Dachte zu mir selbst, na, wenn das Hauptsache ist, dann bist du ein Götzendiener. Wir lernten das in der Volksschule, nicht wahr? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Freiheit von der Sklaverei der Sünde. Wenn das erste Gebot, wenn das erste Gebot behandelt das Thema, wenn wir anbeten, das zweite Gebot behandelt das Thema, wie wir anbeten. Gebot 2. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Übrigens, ich unterteile die 10 Gebote nach den Juden. Okay? Wie sie das getan haben seit Jahrtausenden. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde ist und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Hier ist kein Verbot der Kunst. Denn Kunst wird in diesem gleichen Buch im Auftrag gegeben, wenn diese Menschen bauen den ersten Tempel. Aber hier ist ein Verbot des Gebrauchs der Kunst, um religiöse Vorstellungen von Gott zu fördern. Dass Menschen mittels Bilder, Ikonen oder Statuen in ein Gefühl versetzt werden, sie wären näher zu Gott und dass sie Gott mittels dieser Gegenstände ehren. Vielleicht bist du so schockiert heute Abend, wie meine Kinder waren. Im Religionsunterricht lernen die Kinder die 10 Gebote in Kurzformel. Das ist eh logisch, irgendwie. Aber evangelische Kinder lernen eine andere Version wie die katholischen Kinder. Habt ihr das gewusst? Katholische Kinder hören die Verse nie, die wir gerade gelesen haben. Sie würden manche in Verlegenheit bringen, wenn man denkt, wie man in diesem Land Gott nahe durch Bilder und Ikonen und Schnitzbilder. Es ist strengstens verboten. Ich war mit einer Gruppe von Muslims in meiner Sprachschule vor Jahren in einer großen Kathedrale gegangen. Und ich habe nur gewartet auf ihre Reaktion. Sie waren nie in einer christlichen Kirche irgendeiner Sorte. Sie kamen rein und ich hörte ein Wort, Idoli, Götzen. Das war die Vorstellung von einem Juden. Das ist die Vorstellung von der alten Religion, die wirklich ausgeht von einem einzigen Gott. Wie willst du Gott darstellen? Israel versuchte das mit einem Stier. Und sicherlich ein Stier sagt etwas aus über die Macht Gottes, nicht wahr? Aber was sagt der Stier aus über seine Intelligenz? Oder seine Liebe? Wie wird man Unendlichkeit, Allmacht oder Rechtschaffenheit bildlich darstellen? Seht ihr, jeder Versuch, Gott darzustellen, um ihn zu nahen, kann ihn nur verniedlichen in den Augen der Anbeter, denn er ist um so viel größer als unsere Vorstellungen. Übrigens höre ich oft im Umgang mit Menschen, ich stelle mir Gott so vor. Und ich möchte sie immer fragen, seit wann eigentlich hängt die Beschaffenheit des Allmächtigen von unserem Vorstellungsvermögen ab? Von unserer Vorliebe, von unseren Vorurteilen? Ich glaube, das ist ein erhebliches Gebot. Gott will nichts anderes, als dass wir über ihn denken, wie er sich geoffenbart hat in der Heiligen Schrift und vornehmlich, charakterlich in Jesus. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Traurig aber war, Menschen ziehen die schönsten und ehrbarsten Dinge des Lebens durch den Dreck. Würde man das Gespräch über Sexualität und Gott streichen, aus dem Verkehr ziehen, dann würde nicht vieles zu lachen bleiben. Denn in den Witzen, der Stoff der Witze, die man hört um sich herum, Sex und Witze über Gott, sind wirklich Thema Nummer 1 und 2. Die schönen Dinge des Lebens. Was ist schöner als Sexualität zwischen zwei Menschen? Das ist kein Witz. Es ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Aber schlimmer noch, der Name Gottes zu missbrauchen. Oh, der liebe Herrgott, sagt man. Ist er wirklich dein Herr? Jesus sagt einmal, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Wenn er unser Herr ist, gehen wir zu ihm mit unseren Anliegen. Wir bitten ihm um Führung in unser Leben. Wir wollen ganz bewusst ihm gefallen. Leben wir so? Wenn nicht, unterlassen wir lieber diese lieber Herrgott, denn er ist nicht dein Herr. Und du missbrauchst seinen Namen und er wird Rechenschaft fordern, wie er hier sagt. Viertens, gedenkt den Sabbattag, das ist Samstag, Feiertag der Juden. Liebe Zuhörer, das ist das einzige der 10 Gebote, die im Neuen Testament nicht als ein Befehl wiederholt wird. Alle anderen 9 werden im Neuen Testament uns aufs Gewissen gelegt. Wieso diese nicht? Weil dieses Gebot ist nicht moralisch. Es war das Verbot zu arbeiten an einem bestimmten Feiertag. Du sollst nicht arbeiten am Samstag. Ja, aber darf ich arbeiten am Dienstag? Ja, natürlich darfst du arbeiten am Dienstag, nur nicht am Samstag. Oh, ich darf etwas tun am Dienstag, ich darf es nicht tun am Samstag. Probieren wir das mit einem anderen Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen am Samstag. Oh, geht nicht am Samstag. Geht's am Dienstag? Na, geht's auch nicht. Wieso? Es ist ein moralisches Gebot. Und aus dem Grund wird das im Neuen Testament, im Neuen Bund, uns nicht angetragen. Im Neuen Testament fasst Jesus Christus diese ersten 4 Gebote zusammen in einem Satz. Er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Dieses ist das große und erste Gebot. Er will nichts anderes sagen, als dass dieses das höchste Priorität im Leben einnehmen soll. Und jetzt möchte ich dich ehrlich fragen, lebst du so? Ist Gott das Wichtigste in meinem Leben? Das ist das größte Gebot. Aber für den Großteil, auch von religiösen Menschen, ist Gott nichts mehr als Automechaniker. Welche Beziehung hast du zum Automechaniker? Du siehst ihn nicht so oft gerne, gell? Hin und wieder ist es notwendig. Wenn es notwendig ist, wenn etwas zu reparieren ist, lauft man hin zum Automechaniker. Und so gehen viele Menschen mit Gott um. Wenn etwas schief ist in ihrem Leben, dann brauchen sie Gott. Kurze Zeit. Und dann sagte Jesus, das zweite Gebot ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie tut man das? Ja, das ist eine Zusammenfassung der nächsten 6 Gebote. Wie beginnt man mit Nächstenliebe? Das 5. Gebot, es beginnt in der Familie. Interessant. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. keine Altersgrenze. Ich war dieses Jahr, das kostet schon etwas und macht mein Leben ein bisschen komplizierter, aber ich fahre dieses Jahr nach Amerika alleine zu meinen Eltern. Sie haben 50. Hochzeitstag. Das ist für mich ein Teil der Ehre gegenüber meinen Eltern. Aber tragischerweise kenne ich kaum einen Ort, wo mehr Lieblosigkeit und harte Worte fallen, als im Kreise der Familie. Ist das nicht traurig? Es ist der Ort, wo Mord am häufigsten vorkommt. Und wenn man schon von Mord redet, du sollst nicht töten. Gebot 6. Mord begehen. In der Bergpredigt, Jesus legt die 10 Gebote aus. Er sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder Rache sagt, dem Sanhedrin, das ist das Höchstgericht des Landes, verfallen sein. Und wer irgend sagt, du Narr, der Hülle des Feuers, verfallen sein wird. Mord, die absichtliche Tötung eines Menschen aus persönlichen Überlegungen, egal welche sie sind, entspringt dem Herzen, nicht den Händen. Mord beginnt mit bösen Gedanken, bösen Worten. Die Quelle des Mordes ist das Herz, egal ob die Tat ausgeführt wird oder nicht. Der heilige Johannes in seinem ersten Brief setzt dem hassvollen Gedanken oder Hass und Mord gleich. Er sieht im Hass die Mordabsicht und tatsächlich sagen uns Psychologen, dass keine menschliche Regung uns zum Mord näher bringt. Seht ihr, was Jesus uns sagen will, ist, dass der Same des Mordes der Zorn ist. Dass böse Sprache der Geist des Mords beinhaltet, den Geist des Mordes. Und dass Verwünschung die Lust nach Mord bedeutet. Wer ist hier anwesend heute Abend, der in diesem Sinn, in Herzen, schuldlos ist? Das siebste Gebot. Ehebruch. Du sollst nicht ehebrechen. Jesus legte dieses Gebot im Neuen Testament in der Bergpredigt aus. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, ihres zu begehren, schon Ehebruch mit ihr im Herzen begangen hat. So sieht es oft aus. Augenweide. Aber Fred, jetzt bist du unmöglich. Das ist einfach zu viel. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese die Worte Jesus sind. So versteht er Ehebruch. Hier beginnt Ehebruch. Und zweitens, dies ist tatsächlich meine Erfahrung in der Lebensberatung. Ich habe das mal gehört, einige Mal, wo es ging um betrogene Ehepartner. Ja, er hat begonnen, sie anzuschauen und mit dem Gedanken zu spielen. Er begehrte die Liebesbeziehung zu mir, litt darunter. Seine Unzufriedenheit war immer mehr vorgekommen. Und dann gab er diese Begierde Raum und jetzt ist die Familie in Scherben. Dort beginnt Ehebruch. Besonders wir Männer, aber nicht nur Männer, aber besonders wir Männer haben hier wirklich nachzudenken über unser Leben. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Oh, es ist nicht nötig, in diesem Land der braven Steuerzahler etwas darüber zu sagen. Neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Vielleicht haben wir nicht in der Tat Mord begangen. Aber wer wäre in Sicherheit, wenn Leute mit ihren messerscharfen Zungen unterwegs sind? Rufmord und Entfremdung. Wahrscheinlich in deinem Dorf oder in dieser Stadt sind Leute, die ganz falsche Urteile haben über dich, deine Absichten, was du willst, wegen dem Klatsch, von irgendeinem Klatschmandel oder Weibe. Und ich sage nicht nur Frauen, sondern Männer. Ich habe das erlebt gerade diese letzte Woche. Einige Männer saßen am Nebentisch da in einem Park, wo ich war. Und sie redeten über eine Frau, die immer wieder in den Park kam. Ich konnte meine Ohren nicht glauben, wie Männer reden können. Unmöglich. Und dann das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Gott sei Dank, ich habe niemals im Leben das Esel meines Nächsten begehrt. Sein BMW aber. Das Begehren, was ist das? Das ist die Herzenshaltung von einem Dieb. Tatsächlich. Seht ihr, was Hass ist zum Mord, was lustvolle Gedanken zum Ehebruch, so ist das Begehren zu stehlen. Und was Jesus uns sagen will, was Gott uns sagen will, ist, dass er die ganze hässliche Pflanze der Sünde hasst. Nicht nur seine grässliche Blüte, Mord und Ehebruch und so weiter, sondern selbst die Wurzel, die Ansätze der Sünde in meinem Leben. Ich weiß nicht, was du empfindest heute Abend, wenn wir darüber nachdenken. Aber ich empfinde, dass ich in einem großen Zimmer bin, voller Ehebrecher, Mörder, Lügner. Und ich bin nicht schuldlos. Ich habe diese Sünde begangen. Aber ich bin kein krimineller Typ, Fred. Du übertreibst. Ich bin grundsätzlich ein guter Mensch. Ja, das glaube ich. Hast sicherlich deine Tugenden, deine Sonnenseite im Leben. Aber Mark Twain hat auch recht. Du hast deine finstere Seite. Ich denke in dieser Beziehung immer wieder an eine wahre Geschichte. In einem Schnellimbus, amerikanisches Schnellimbus-Restaurant, Kentucky Fried Chicken, hat das stattgefunden. Ein Paar ist gekommen, um ihr Händel abzuholen. Man kriegt ein Papiereimer mit Deckel drauf, und es ist Hühnerfleisch, ausgezeichnetes Zeug, trotz der Packung. Und Brötchen und Kohlsalat und so weiter. Sie zahlten dafür und sie sind weggefahren auf ein Picknick. Sie haben die Kübel geöffnet und da sahen sie Hunderte und Hunderte von Dollar. Es war der Tageserlös, der ein Angestellter in diese Kübel getan hat und irrtümlich die falsche Kübel weitergegeben. Und das Paar hat sich angeschaut und sagt, das geht nicht. Sie gingen zurück zum Laden, haben das Geld abgeliefert. Inzwischen war der Manager auszusiegen, hatte alle irgendwie besichtigt, dass sie diese Geld gestohlen haben. Und so, er war so begeistert, er hat seine Kamera geholt und sagt, lass mich ein Bild machen, wir müssen das in die Zeitung tun, das ist wunderbar, eine gute Nachricht. So was passiert nie. Und der Mann sagt, nein, keine Bilder. Ja, wieso nicht? Er sagte, ja, meine Frau hier, das ist nicht meine Frau, das ist die Nachbarin. Ja, Tugend, ja. Man denkt gerne an die schönen Seite, ja. Aber man hat eine andere Seite auch. Nicht nur zeigst du deine finstere Seite nicht gerne her, aber du fragst dich manchmal vielleicht, wenn du ein edler Mensch bist, wieso gibt es das bei mir? Wieso bin ich so aufgehalten bei meinen und ungeduldig bei meinem Mann und meinen Kindern? Passiert was im Straßenverkehr, ich gerät aus dem Heisel, sagst du. Wieso bin ich so jähzornig? Und dann, wie löst man das Problem? Eine mögliche Reaktion ist die Leugnung. des Problems. Ich bin ein herzensguter Mensch, weißt, und ich habe heute einen schlechten Tag erwischt, und naja, so bin ich eigentlich nicht. Das ist eine interessante Reaktion. So bin ich eigentlich nicht. Aber die Bibel sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Hier ist schlechte Frucht, wie erklärst du das? Da sagt sie, ich bin ein Christbaum. Und man hat ein bisschen schierke Zeug auf mich gehängt. Das ist nicht wie ich bin. Ich bin ein guter Baum. Wo kommt das her? Die andere mögliche Reaktion ist Geständnis gekoppelt mit Entschuldigung. Du kennst das auch. Ich bin heute so. Was wüsst denn? Ich bin heute jähzornig. Ja, was willst du mir was vorwerfen? Andernfalls bin ich fix und fertig. Willst du, dass ich verzweifle hier? Ja, ich bin jähzornig. Ja, ja. Geständnis gekoppelt mit Entschuldigung. Aber die Quelle der Sünde, ihr habt einen guten Vers hier von dem Herrn Jesus. Markus Kapitel 7. Was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, Böses, Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wisst ihr, Sünde ist wie die Saubläme. Wenn du von Flachgau bist, du weißt, was das ist. Für die Stottinger, wie die Löwenzähne. A Löwenzahn hat eine sehr, sehr lange langes Wurzelwerk, nicht wahr? Und Sünde hat ein sehr langes Wurzelwerk in unserer Persönlichkeit. Ich habe keine Zeit, heute Abend darüber zu reden. Ich bin aber begeistert davon, erzählen zu dürfen, dass Gott auch eine Lösung hat für das. Nicht eine sofortige, aber ein Prozess, wo Gott nicht nur mich reinigt und mir vergibt, sondern Gott beginnt mich eigentlich in meinem Wesen zu verändern und kann befreien von Jähzorn, von einer Menge von Untugenden. Aber ich muss weiter. Nächster Punkt, der Lohn, der die Sünde auszahlt. Das habe ich gelernt von Mark Twain. Sünde ist sehr verführerisch. Sie verspricht mehr, als sie auszahlt. Sie verspricht viel, sie zahlt sich nicht aus. Sie versichert uns Genuss, verlässt aber in der Tat einen bitteren Nachgeschmack im Mund. Und eigentlich, ich muss es wirklich sagen, wir sündigen häufig unter dem falschen Eindruck, dass es nicht so schlimm ist, aber Sünde getan führt uns tiefer in einen Teufelskreis. Wir gehen tiefer, als wir wollen. Ein Schritt folgt auf die anderen und wir sind auf dem schlüpfrigen Pfad zum Niedergang. Und schließlich wird unser Herz unempfindsam und gar verhärtet. Paulus schreibt in seinem Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Naja, reden wir jetzt zum Schluss über Sterben auf Ratten. Gott sagte zu Adam im Garten, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du gewisslich sterben. Er ist nicht gestorben körperlich, er lebte lange Zeit. Aber geistlich ist er gestorben. Und man sieht das an seiner Reaktion als Gott, wenn Gott in den Garten kommt. Er ist von Gott getrennt, entfremdet. Diese innige Gespräch, das er einmal mit Gott erlebte, ist weg. Er empfindet nur Angst, wenn er an Gott denkt. So er zieht sich zurück. versteckt sich unter den Bäumen und schließlich hinter den Feigenblättern. Und so ist das. Gott schreibt, oder Gott sagt, meine Hand ist nicht zu kurz, um zu retten, mein Ohr nicht zu schwer zu hören, sondern eure Vergehungen haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass ihr nicht hört. Sünde entfremdet uns voneinander. Ich erlebe das auch in meiner eigenen Familie. Ich habe einen Sohn, mir ist nicht erlaubt, seinen Namen auf Kassette zu sagen. Die wollen das nicht. Aber der ist ein ganzer liebes Kind, der sehr gerne sitzt auf meinem Schoß. Früher habe ich ihn immer genannt, Schoßkind ist der. Gell? Und manchmal kommt er ins Zimmer, der schaut mir now gar nicht so an. Wie geht's? Okay, ja. Und er schleicht ins Zimmer herum, als ob er Tapeten wäre. Er tapeziert das Zimmer. An die Wände bleibt. Er kommt ja nicht in der Nähe von mir. Und ich weiß nicht, was er angestellt hat. Ich weiß aber, dass er etwas angestellt hat. Denn in seiner Reaktion fehlt die Freimütigkeit mir gegenüber. Und so ist es mit Gott. Und so, deswegen ist Gott ein unangenehmes Thema für viele. Eigentlich nur angenehm heutzutage, weil man Gott so verniedlicht hat in den Denken von religiösen Menschen heute. Er ist nicht der Erhabene, der Allmächtige, der Rechtschaffene, der einmal war in der Bibel. Der ist irgendwie so eine Milchtoast-Gott. Aber diese Befremdung von Gott, diese Entfremdung, nennt die Bibel der geistliche Tod. Ich weiß, ihr seid lebendig, recht? Lebhaft schaut ihr auch aus. Aber viele von euch sind geistlich tot. Ihr seid wie Radios, die auf Batterien laufen. Und eines Tages, die Batterien, vielleicht 60 Jahre von jetzt, bei mir wahrscheinlich eher 30 Jahre von jetzt, werden leer. Abgeschnitten von Gott. Das nächste Ergebnis von der Sünde. Und jetzt, weil wir zu Adams Rasse gehören, der körperliche Tod. Die Trennung wiederum, die Trennung von Gott, jetzt die Trennung meines unsichtbaren Wesens von meinem sichtbaren. Ich habe früher unter Aufsicht eines Facharztes Lungenpatienten behandelt. Und immer wieder kam ich ins Krankenzimmer und sah einen Patienten, den ich über Jahre kennengelernt habe, oder Monate zumindest, der gestorben war an Lungenkrebs oder Emphysem oder etwas. Komm ins Zimmer, Ralph, sehe ein Tuch über seinen Kopf. Ist das der Ralph, der so lustig war? Diese 60 Kilo da unter dem auf dem Bett? Ist das der Ralph? Der Ralph, der so gerne mir die Bilder zeigte von seinen Enkelkindern? Oder ist nicht Ralph vielmehr weg? Er ist verschieden. Eine Trennung hat stattgefunden zwischen seinem sichtbaren Wesen und seinem unsichtbaren Wesen, das eigentlich Ralph ist. Und schließlich, wenn ein Mensch stirbt körperlich und ist aus eigener Verschuldung immer noch von Gott getrennt, der sagt Nein zu Gottes Angebot der Errettung. Bleibt in der Unabhängigkeit von Gott, dann ist die Unabhängigkeit von Gott und die Entfremdung von Gott ewig. Der zweite Tod, nennt die Bibel das. Sünde heißt es nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen, von Gott abzuirren. Sünde nimmt verschiedene Formen an, zunächst einmal aktive Rebellion gegen Gott, aber auch passive Gleichgültigkeit. Das ist mir wurscht, was er mir zu sagen hat. Leute, viele Leute leben lieber ohne Gott. Ihre Haltung ist der Gegensatz zu der von dem Herrn Jesus. Wie betete Jesus? Vater, nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Aber viele Leute leben umgekehrt. Nicht dein Wille, sondern mein geschehe. Oder? Ja, ich mache, was ich will. Ich gehe auf hin und wieder und besuche Gott, aber grundsätzlich lebe ich, wie ich will. Gut. Wenn das charakterisiert unser Leben, wird Gott eines Tages sagen, gut, nicht mein Wille, sondern dein Geschehe. Und dann sind wir endgültig und ewig ohne Gott. Das ist der Lohn der Sünde. Zum Schluss möchte ich betonen, dass Gott deine Sünde hasst, Wurzel wie Blume, aber dass er dich mit einer unauslöschlichen Liebe liebt. Und seine Liebe macht erfinderisch. Er erfand einen Weg, den Sünder zu retten. Er erfand eine Lösung für die Schattenseite, für die finstere Seite auch von deinem Leben. Es heißt nicht 10 Gebote. Sie stellen uns bloß. Ein Pfarrer hat eine Bekannten von uns gesagt, sie brauchen nicht sich bekehren oder etwas. Sie sollten einfach die 10 Gebote halten. Das ist wie eine Leiter mit 10 Sprossen, die hinauf in den Himmel führt. Ha, nett, Herr Pfarrer. Das Problem ist, dass Onkel Fred hat alle 10 gebrochen. Was nutzt eine Leiter, wenn du brichst die Gesetze? Nein, das würde uns nur in Frustration führen und niemals im Heil. Gottes Lösung ist nicht mehr Religion und mehr gute Werke, mehr Feigenblätter, notdürftig zusammengenäht. Gottes Lösung finden wir in unserer ersten Geschichte, zumindest eine Ahnung davon, in 1. Mose Kapitel 3. Dort lesen wir Vers 15. Und der Herr Gott sprach zu der Schlange, weil du dieses getan hast, werde ich Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, deinem Nachkommen und ihrem Samen, ihrem Nachkommen. Ihr, der Same der Frau, wird dir den Kopf zermalmen. Du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ihr kennt vielleicht Bilder von Maria, die ein Kind Jesus hält und wie Jesus zermalmt den Kopf der Schlange. Das ist eine Künstlerdarstellung dieser Wahrheit. Seit den ersten Tagen verstanden die Juden hier eine Verheißung pro Evangelio, der erste Ansatz des Evangeliums, dass eines Tages Messias kommen würde, von einer Frau geboren, wer hätte es je geahnt, von einer Jungfrau geboren, Samen, das griechische Wort ist Sperma, Samenflüssigkeit, eine Frau, ein undenkbarer Begriff. Dieses Wort verbindet man meistens mit Männern, nicht mit Frauen. Aber hier ein Mann geboren, auf eine einzigartige Weise, der Messias, Christus, der eines Tages den bösen Feind, der die Menschheit in Zerfall gebracht hat, wird von ihm besiegt. Der zweite Hinweis, Vers 21. Der Herr machte Adam und Eva Röcke von Fell und bekleidete sie. Ich hätte es gerne gesehen, Adam und besonders gerne Eva, in ihren Feigenblättern. Wow. Und sie bückt sich nieder. Das wird wirklich eine notdürftige Bedeckung sein, nicht wahr? Und so ist menschliche Religion. Aber hier ist was anderes. Ein Tier muss sterben. Ein Tier muss sterben, geschlachtet werden, auf das diese Menschen bekleidet werden, genügend bekleidet werden vor Gott, in dem Fell eines Tieres. Oh, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen fantasievoll, aber ich denke an ein Tier, ein Opfertier. Siehe das Lamm Gottes, dass die Schuld der Welt wegnimmt. Eines Tages der Same einer Frau würde kommen und sterben, stellvertretend für Menschen, um sie zu bekleiden in seiner Gerechtigkeit vor Gott. Das, liebe Zuhörer, ist mein Vortragsthema morgen Abend. Ich deute es nur an. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Denn morgen ist der wichtigste Abend. Heute war die schlechte Nachricht. Ich weiß, manche denken, dieser Vortrag. Aber morgen ist die gute Nachricht. Okay? Ich möchte mit einem Vers abschließen. Jesaja 55. Sucht den Herrn, während er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Der Mann des Frevels seine Gedanken. Er kehre zu dem Herrn. Wenn du entdeckt hast heute Abend, dass es nicht stimmt in deinem Leben, kehre zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Bleib nicht unter den Bäumen. Bekleide dich nicht mit deinen selbst erbastelten guten Werken und Religion. Komm hinaus ins Licht zu Gott. Er ist reich an Erbarmen. Bis morgen Abend.